Sie hören Rückblick auf den Feminismus. Erfolge, Schäden, Ausblicke. Ein Vortrag von Bernhard Lassan. Gehalten am 12. Juli 2023 in der Bibliothek des Konservatismus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Bibliothek des Konservatismus zum heutigen Vortrag mit dem Thema Rückblick auf den Feminismus, Erfolge, Schäden, Ausblicke. Begrüßen möchte ich in diesem Zug auch den Referenten des heutigen Abends. Herzlich willkommen, Bernhard Lassan. Wenn es um den gegenwärtigen Feminismus geht, wird oft eingewendet, dass dieser mit seinem Ursprung, mit dem eigentlichen Feminismus, also mit der Stärkung der Frauenrechte, Stichwort Wahlrecht und so weiter, nichts mehr zu tun habe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich der Feminismus in den letzten Jahren stark gewandelt hat und vor allem die identitätspolitische Komponente dazu gewonnen hat. Also es steht nicht nur am Ende dieser Bilanz des Feminismus eine Unversöhnlichkeit zwischen den Geschlechtern, sondern letztlich die Auflösung der Geschlechter selbst. Also denken wir beispielsweise daran, dass Frauen heute nicht mehr als Frauen gelten, sondern als sogenannte Flinterpersonen. Gott sei Dank gibt es Bernhard Lassan, der uns aufzeigt, dass es in diesem Komplex, was man unter Feminismus versteht, etwas, wie er es nennt, identisch Gemeintes gibt, also ein verbindliches Menschenbild, das sich tatsächlich durch alle feministischen Strömungen durchzieht. Und genau dieses Element möchte Bernhard Lassan uns heute offenbaren. Das Beste dabei ist noch, dass Herr Lassan kein Pessimist ist, sondern zuversichtlich, so kann man es zumindest seiner Trilogie mit dem Titel Frau ohne Welt entnehmen, indem er nämlich sagt, dass die Welt auch am Feminismus nicht zugrunde gehen wird und es auch ein Leben danach gibt. Ich bin also sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, Herr Lassan. Noch ein paar Worte zur Biografie. Bernhard Lassan wurde 1951 in Coswig in Anhalt geboren, hat neben Texten zur Geschlechterfrage Hörspiele, Lieder und Romanen, wie hat er mit dem Titel Auf dem schwarzen Schiff, auch Kinderbücher, und einige von Ihnen werden es kennen, Captain Blaubär, mitgeschrieben. Sehr prominent also. Genau, mit dem Titel auch das Kinderbuch Captains Blaubeers Geschichtenbuch. Genau, erwähnen muss ich nochmal hier die gerade genannte Trilogie Frau ohne Welt, die Sie am Eingang auch erwerben können, wo ich dringend zu rate. Wahrscheinlich wird Lassan Ihnen die auch noch signieren am Ende. Ja, Sie wissen es wahrscheinlich, Herr Lassan schreibt unter anderem für die Achse des Guten und moderiert seine eigene Sendung Unter Freunden für den Kontrafunk, der Ihnen wahrscheinlich allen ein Begriff ist. Genau, in diesem Sinne freue ich mich auf Ihren Vortrag, Herr Lassan. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Ich möchte mich für die Einladung bedanken und Sie an diesem heißen Tag zu einem Vortrag über ein heißes Thema herzlich begrüßen. Es geht um den Rückblick auf den Feminismus. Es wird sogar, ehrlich gesagt, mehrere Rückblicke geben. Einige davon werden vergeblich sein, aber wir nähern uns immer weiter an. Und wir werden schließlich in einem Rückblick auf den Sündenfall von Venedig den Schlüssel finden, der uns das Tor zur Erkenntnis über das wahre Wesen des Feminismus aufschließt. Wenn ich jetzt von Rückblick spreche, verleitet das zu der Annahme, der Feminismus wäre etwas, das abgeschlossen ist, das fertig ist, aber so ist es nicht. Der Feminismus lebt. Carl Gustav Jung meinte, dass nicht etwa wir es sind, die Ideen haben, sondern dass es vielmehr Ideen gibt, die uns haben. Ideen, von denen wir eingenommen, vielleicht sogar besessen sind. Ist der Feminismus so eine Idee? Besteht er womöglich aus mehreren Ideen? Was sind seine Voraussetzungen, seine Merkmale, mit denen er sich zu erkennen gibt? Ist er vielleicht ein Gedankengebäude oder eine Erkenntnismethode oder ein vorläufiger Religionsersatz? Was kann man alles nun in diesem Rückblick erkennen? Gibt es im Feminismus so etwas wie eine offensichtliche und obendrein eine kryptische Tradition? Gibt es eine Invariante der Richtung, ein Geheimnis, eine Hidden Agenda? Oder ist es alles offensichtlich? Fangen wir an, wir sind in Berlin, fangen wir mit dem Weltfrauentag an. Vielleicht verrät er uns etwas. Im Jahre 1975 wurde der 8. März zum offiziellen Weltfrauentag erklärt und als Feiertag in sozialistischen Ländern gepflegt. Mehr als 40 Jahre später schloss Berlin sich an, als wäre Berlin auch ein sozialistisches Land. Was wird da gefeiert? Was ist das für eine Tradition, an die wir an diesem Tag denken sollen? Der erste Frauentag, den ersten Frauentag hat es am 19. März 1911 gegeben. Er war insofern international, als er in 4 Ländern, in Dänemark, Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz begangen wurde. International war er also schon, wenn auch nur im Minimaßstab. Die Welt war es nicht. Er war im Jahr zuvor auf dem 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenztreffen auf Initiative von Clara Zetkin beschlossen worden. Sie träumte von einer deutschen Räterepublik, in der sie eine führende Rolle spielen würde und versuchte nun, Frauen um sich herum zu versammeln, die diesen Traum teilten. Es war also ein Kampftag für eine sehr spezielle Auswahl von Frauen. Angeregt war er vom Aktionstag für Frauenwahlrecht in den USA. Das Thema der ersten Aufmärsche waren dann auch das Wahlrecht für Frauen. Darauf komme ich noch zurück, doch sehen wir erstmal weiter. Der Termin änderte sich im Laufe der Jahre. Einmal fiel er auf den 5. Mai, dem Geburtstag von Karl Marx. 1917 gab es gleich mehrere Termine, eine ganze Woche, die Rote Woche. Es gab auch ein neues Thema. Der Protest richtete sich nun gegen die Gewährung von Kriegskrediten. Nachdem 1918 der Krieg beendet und das allgemeine Wahlrecht durchgesetzt war, wurde der Frauentag ausgesetzt. Und die Geschichte könnte hier schon ein Ende haben. Hat sie aber nicht. 1929 wurde auf der Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau die Idee des Frauentages wieder aufgewärmt und der Termin auf den 8. März festgelegt, um an einen Textilarbeiterstreik in St. Petersburg zu erinnern, der als einer der Auslöser der, Februarrevolution von 1917 gilt. In der Weimarer Republik konnte der Weltfrauentag erst 5 Jahre später seine Wiederauferstehung feiern in doppelter Ausführung in der kommunistischen und der sozialdemokratischen Version. Themen der Aktionstage waren nun Forderung nach regelmäßiger Schulspeisung und ebenfalls neu hinzugekommen nach legaler Abtreibung. Die Nazis verboten den Frauentag, die Aktivisten tauchten ab und feierten den Tag im privaten Kreis, indem sie demonstrativ rote Socken an den Wäscheleinen flattern ließen. Womöglich haben die sprichwörtlichen roten Socken daher ihren Legendenstatus. Erst 1946 wurde der Frauentag in Deutschland wieder eingeführt, jedoch nur in der SBZ, der sowjetischen Besatzungszone. Er sollte dazu beitragen, den 2-Jahres-Plan zu erfüllen. 5-Jahres-Pläne gab es erst später. Der Frauentag wurde so zu einer Kampagne umgemünzt, mit der die Planwirtschaft vorangetrieben werden sollte. Die Traktoristin mit Kopftuch und Blumenstrauß, die man auf Plakaten und Kunstwerken des sozialistischen Realismus bewundern kann, wurde zur Galionsfigur der Misswirtschaft. Und nun wird es geheimnisvoll. In den 50er Jahren kam das Gerücht auf, dass der Märztermin nicht etwa an Arbeiter in Russland erinnern sollte, sondern an die Niederschlagung eines Streiks von Textilarbeitern in New York. Damit wurde der Anlass nachträglich in einen anderen Ort verlegt, blieb aber in derselben Branche. Spätere Recherchen ergaben, dass der Tag des Streiks auf einen Sonntag gefallen sein musste und dass es auch kein Streik war, sondern ein Brand. Also, was sehen wir? Nichts. Schon ein flüchtiger Blick in die Geschichte zeigt, dass es keine kohärente Tradition gibt, keine Bewegung, die etwas Gemeinsames aufzuweisen hätte, nichts, woran man den Feminismus festmachen könnte. Dabei hätten sie gerne eine gut geschminkte Wünsch-dir-was-Tradition, sodass sich die Welt von heute hinstellen kann. Och, es war ein dornreicher Weg, auf den wir zurückblicken, mit dem Gefühl, an der Spitze einer Bewegung zu stehen und den Auftrag erkennen, im Sinne der Vorkämpferin die Fackel weiterzutragen. Doch da ist nichts, da gibt es keine Fackel. Der Weltfrauentag ist eine Lehre seit dem Terminkalender, wo man eintragen kann, was gerade angesagt ist. Wahlrecht, Geburtstag von Karl, Proteste gegen Kriegskredite, Schulkreisung, Abtreibung. Neuerdings geht es um Frauenquoten in DAX-Vorständen, um Gleichstellung, um ein härteres Vorgehen gegen sexualisierte Gewalt und um bessere Gagen für die Stars in Hollywood. Es bestätigt sich immer wieder, es gibt sie einfach nicht, die Frauen. Michel Houellebecq formuliert es so: Die Frauen bilden keinen einheitlichen Block, sie wollen nicht alle dasselbe. Der Feminismus hat kein überzeugendes Narrativ, keinen geschlossenen Diskurs hervorgebracht. Oder doch? Gibt es vielleicht doch irgendwas Gemeinsames, auch wenn wir es im Terminkalender jetzt nicht entdeckt haben. Gucken wir weiter. Vielleicht hilft es, wenn wir den Frauentag mit dem Muttertag vergleichen. Der wurde 1914 als offizieller Feiertag in den USA begangen, ausgehend von einer Initiative von Müttern aus der methodistischen Kirche, die sich gegen eine Kriegsbeteiligung aussprachen, aber unpolitisch bleiben wollten und sich auch nicht als Teil der internationalen Frauenbewegung sahen. In Deutschland gab es 1923 den ersten Muttertag. Er ist also keine Erfindung der Nazis, auch wenn er gelegentlich in Frauenkabarettprogrammen so dargestellt wird. Ein Muttertag braucht keine wechselnden Anlässe, mit denen er in Verbindung gebracht werden muss. Er spricht für sich. Er hat einen starken gemeinsamen Nenner, im Unterschied zum Vatertag, der von Richard Nixon als Parallele zum Muttertag zum offiziellen Feiertag gemacht wurde, aber schon von Anfang an all das nicht hatte, was der Muttertag hat. Bei uns ist der Vatertag halb religiös, halb weltlich. Er wird mal Herrentag genannt, mal Männertag, mal Christi Himmelfahrt. Doch es fehlt das Verbindende, das Sinnstiftende. Und aus Verzweiflung darüber stürzen sich die Männer an diesem Tag regelmäßig in den Suff. Es geht ihnen ähnlich wie den Frauen, die mit dem Tag auch nichts Gültiges verbinden können, die sich aber deswegen immerhin nicht betrinken. Der Muttertag dagegen hat etwas Verbindendes. Die Erfahrung der Geburt ist etwas, das Frauen in aller Welt gemeinsam haben. Näher kommt der Mensch nicht an das Schöpfungsgeheimnis heran. Der Muttertag gedeiht am besten in Gesellschaften, in denen sich der Staat nicht in die Familie einmischt, in Ländern mit sozialistischer Vergangenheit und einem übergriffigen Staat, wie Russland oder Vietnam, kennen keinen Muttertag. Der Muttertag blüht im Kapitalismus als Festtag des Kitsches. Es war von Anfang an eine erfolgreiche Geschäftsidee. In Amerika überstiegen die Umsätze zum Muttertag sogar die zu Weihnachten. Noch kitschiger ist nur der Valentinstag am 24.02., der Tag der Liebenden. Immerhin schafft so ein Terminkalender doch ein wenig Ordnung und gibt uns einen ersten Hinweis. Ein Tag ist für die Liebe vorgesehen, einer für die Mutter, einer für die Weltfrauen. Aber alles schön getrennt, bitte schön, voneinander. So, da haben wir schon ein bisschen was gefunden. Aber ich wollte noch was sagen. Wie sieht es denn mit dem Wahlrecht aus, das da so eine große Rolle spielt? Da sehen sich Feministen gerne als Vorkämpferinnen. Ist da was dran? Nun ja, man darf sich Clara Zetkin keinesfalls als Vorkämpferin für freie und geheime Wahlen, wie wir sie heute kennen, vorstellen, auch wenn das gelegentlich so hingebogen wird. Das wollte sie nicht, so wenig wie Karl Marx, den die Weltfrauen zum Geburtstag hochleben ließen. Clara Zetkin wollte eine Räterepublik, keine Demokratie. Ihre Urne wurde von Stalin persönlich zur letzten Ruhestätte getragen. Die Forderung nach einem Wahlrecht für Frauen wurde aus Amerika übernommen. Doch wie sah es da aus? Nach dem sensationellen Erfolg des Monumentalfilms Birth of a Nation aus dem Jahre 1915 war die Gesellschaft heftig in Unruhe geraten. Der Film zeigt brutale Übergriffe und Vergewaltigungen durch Schwarze, die sich nach der Sklavenbefreiung einen Platz in der neugeborenen Gesellschaft suchen mussten. Da war was los. Es kam zu einer Neugründung des Ku Klux Klans, der sich erstmals während des Bürgerkrieges als Terrorgruppe, die losgezogen war, um Schwarze zu lynchen, gegründet und mit dem Ende des Civil Wars wieder aufgelöst hatte. Diesmal wurde der Ku Klux Klan KKK von einem WKKK flankiert, Women of the Ku Klux Klan. Dazu gesellten sich Geheimorganisationen wie Ladies of the Invisible Eye und andere Unterstützergruppen, die sich auf Öffentlichkeitsarbeit konzentrierten, Artikel verfassten, Spendenaktionen, Picknicks und Aufmärsche organisierten. Es gab unübersichtlich viele, zum Teil sehr mitgliederstarke Organisationen. Die Dixie Protestant Women's League, die geheimnisvollen Ladies of the Invisible Empire, die Queens of the Golden Mask, sowie die berühmte Women's Christian Temperance Union, die als größte Frauenorganisation des ausgehenden 19. Jahrhunderts gilt. So sah die Frauenbewegung in Amerika aus. Sie bestand aus weißen Frauen aus der besseren Gesellschaft, die sich von den Negern, wie man sie nannte, bedroht fühlten und in dem Ku Klux Klan ihre Schutzstaffel sahen. Sie verbanden ihre Forderung nach Frauenrechten mit dem Kampf gegen Schwarze, gegen Juden und gegen Katholiken, sowie gegen weitere Zuwanderer, speziell aus Polen und Irland, denen sie nicht nur gesteigerte Lüsternheit, sondern auch Alkoholmissbrauch unterstellten. Ihr Argument war, dass man, wenn man Männer- und Frauenstimmen zusammenfasste, das Schlimmste verhindern könnte. Man könnte das Negerwahlrecht verhindern und die weiße Vorherrschaft durch das Wahlrecht der Frauen stärken. So sah es Carrie Chapman Catt, die Präsidentin der National American Suffrage Association und Gründerin der League of Women Voters. Es gibt eine ganze Sammlung solcher Zitate wie: Ich würde mir meinen rechten Arm abschneiden, bevor ich jemals dafür arbeiten oder fordern würde, dass der Neger und nicht die Frau das Wahlrecht bekäme. Ich will auch noch was zum Krieg sagen, der in der Geschichte des Frauentages ja auch eine Rolle gespielt hat. Auch in dem Punkt sind sich die Weltfrauen nicht einig. In Amerika gab es Organisationen, die grundsätzlich gegen eine Kriegsbeteiligung waren. Die Suffragetten in England wiederum wirkten als Kriegstreiberinnen und bestanden darauf, junge Männer auf die Schlachtfelder zu schicken, wie man an der Aktion Weiße Feder erkennt, bei der sie wehrfähige Männer angriffen, die ohne Uniform in der Öffentlichkeit erwischt wurden. Und wie sieht's heute aus? Hillary Clinton, die ich zu den modernen Kriegstreiberinnen rechne, wurde mit der Bemerkung bekannt, Frauen werden die First Victims, also die ersten Opfer eines Krieges, weil sie ihre Männer, Väter und Söhne verlieren. Dass demnach eigentlich Männer die ersten Opfer wären, entspricht nicht ihrer Rechnung und Rangordnung. Bei ihr stehen Frauen an erster Stelle. Wenn man nun einen Blick in den Abgrund wagen möchte, dann schaue man sich das Video an, in dem Hillary Clinton den Angriff auf Libyen und den Mord an Muammar al-Gaddafi kommentiert mit den Worten: We came, we saw and he died. Vermutlich um ein wenig klassische Bildung und ein ganz kleines Latinum vorzutäuschen. Ihr diabolisches Lächeln macht deutlich, dass Frauen nicht, nein, ich muss es nochmal sagen, es ist kein diabolisches Lächeln, es ist ein diabolisches Lachen, das dem Zitat folgt. Und das macht deutlich, dass Frauen nicht das friedfertige Geschlecht sind. Sie können sogar besonders grausam sein, wie Tausende von Mörderinnen in Ruanda zeigen oder der Fall Lindy England. Davon berichtet Lina Ganowski, die Bücher mit Titeln wie Alle Weiber sind potenzielle Hyänen geschrieben hat. Sie sieht darin keinen untypischen Einzelfall, im Gegenteil. Sabrina Harmon, die Obergefreite von Lindy England, hatte selber die spektakulären Fotos aufgenommen, die zeigen, wie in Abu Ghraib gefoltert wurde. Lina Ganowski weist darauf hin, dass Feministen genau das wollten. Sie haben ausnahmsweise einmal deutlich gesagt, was sie wollen: Zugang zu Waffen. Zur selben Zeit, als darüber gestritten wurde, ob die Parole »Soldaten sind Mörder« zulässig ist, klagten sich Frauen in die Waffengattung ein und beanspruchen inzwischen die militärische Führung. Soldatinnen und Soldaten sind Mörderinnen und Mörder. Sie wollen kämpfen und das heißt auch foltern. Für Lina Ganowski war es ein Ausdruck dafür, dass die Folter zum feministischen Projekt geworden war. »Das ist keine Nebenwirkung, die man gerne vermieden hätte«, schreibt sie. Das ist das Wesen. Im Foltergefängnis Abu Ghraib fand der Feminismus zu sich selbst. Schade. Die Geschichte des Weltfrauentages hat uns nicht das gezeigt, was wir vielleicht erhofft haben. Aber wir sind immerhin auf der Suche nach dem, was den Feminismus kennzeichnet und was ihn besonders macht, auf dem Weg. Und wir starten einen noch neuen Versuch. Vielleicht erkennen wir etwas, wenn wir vergleichen. Werfen wir also nochmal einen Blick in den Rückspiegel und schauen auf die Zeit vor der Wiedervereinigung, auf die Frauen in der BRD und der DDR. In der DDR waren viele Ziele, die als feministische Projekte gelten, erreicht. Abtreibung war legal, die werktätige Frau war nicht nur in Kinderbüchern, sondern auch im richtigen Leben eine Selbstverständlichkeit, die Betreuung der Kinder war flächendeckend organisiert. Die DDR kannte eine bemerkenswerte Kultur von Frauen, zum Beispiel in der Literatur, Christa Wolf, Brigitte Reimann, Barbara Honigmann. Es gab keine Probleme mit Pornografie oder Prostitution, auch nicht mit häuslicher Gewalt oder einer Sprache, die nicht geschlechtergerecht war. Es gab Förderprogramme für Frauen, speziell für technische Berufe. Frauenfeinde waren nicht in Sicht, es gab nur Volksfeinde. Eine Scheidung dauerte 14 Tage und kostete 12 Mark Ost. Alles prima. Warum gab es keine massenhafte Umsiedlungsbewegung von unzufriedenen Feministen, die aus dem Westen flüchten und im Osten ihr Glück finden würden? Waren denn die Fortschritte in der DDR nicht etwa genau das, was sie wollten? Ja, was wollten sie denn? Wir nähern uns damit einer wunden Stelle. Sie wissen nicht, was sie wollen. Und das, was sie angeblich wollen, ist möglicherweise nicht das, was sie wirklich wollen. Wir verstehen den Feminismus nicht, wenn wir uns bei Wikipedia informieren und da erfahren, dass er aus vielfältigen Strömungen besteht, die für die Rechte von Frauen eintreten. Entscheidend ist nicht, wofür eine Bewegung steht, sondern wogegen sie antritt. Laborratten können das bestätigen. Man muss nur den Schwanz einer Ratte festbinden und beobachten, wie heftig die Ratte zieht. Eine Ratte, die sich auf etwas zubewegen will, das sie gerne fressen möchte, zerrt nicht so stark wie eine Ratte, die Angst hat und weglaufen will. Der Drang nach einer Bewegung zu etwas Gutem hin ist viel schwächer als der Drang nach einer Bewegung von etwas Schlechtem weg. Der Journalist und Schriftsteller André Müller, der sich auf Tiefeninterviews spezialisiert und die zu seinem Markenzeichen gemacht hatte, hat sich einst ganze 4 Stunden mit Alice Schwarzer unterhalten, um von ihr zu erfahren, was sie für eine Vorstellung von einem künftigen Zusammenleben der Geschlechter hätte. Was für eine Utopie, was für Wünsche, Ideale, Ziele, was wäre erstrebenswert? Worin sieht sie einen höheren oder tieferen Sinn? Wo will sie hin? Da kam nichts. Ich finde es sowieso immer schwierig, Utopien zu entwerfen, hatte sie gesagt. Ich verbringe meine Zeit nicht damit, mir Utopien auszumalen. Utopien sind gar nicht meine Stärke, ist auch nicht mein Interesse. Ich lebe jetzt. Da war selbst nach hartnäckiger Nachfrage nicht mehr zu holen. Also, wenn wir nicht wissen, was das Weib will, dann versuchen wir es mit der Frage, was das Weib nicht will. Da hat uns Hedwig Dohm einen Tipp gegeben mit dem Buch Die Antifeministen, das schon 1901 erschienen ist. Womöglich hilft das. Wenn wir verstehen, was Antifeministen umtreibt, dann erkennen wir vielleicht im Umkehrschluss, was Feministen umtreibt und was es die wollen oder eben nicht wollen. Die gefährlichsten Gegner des Feminismus sind für Hedwig Dohm überraschenderweise nicht etwa Männer, sondern Frauen. Frauen, die mit einem Mann und mit eigenen Kindern glücklich werden wollen. Sie nennt Beispiele, die wir heute nicht kennen, die jedoch zu ihrer Zeit allgemein bekannt gewesen sein müssen. Sie nennt Trivialromane, mehrheitlich von Frauen geschrieben, in denen es ein Happy End mit Mann und Kindern gibt. Solche Autoren sind für sie Antifeministen. Das Lebensmodell, das in solchen Groschenromanen aufscheint, ist ihr ein Gräuel. Da spürt sie den starken Impuls, sofort wegzulaufen. Romantische Liebe? Nein. Mann? Nein. Kinder? Nein. So wird von Anfang an verhindert, dass das eine zum anderen kommt. Wenn der Mann abgewiesen wird, gibt es auch keinen Nachwuchs. Hedwig Dohm hatte zwar selber 5 Kinder, sah aber, wie sie in ihrem Buch Die Mütter darlegte, Mutterliebe als lediglich anerzogen an und fand, dass Kinder besser weggegeben werden sollten, damit die Frau berufstätig sein kann. Sie selber hatte übrigens einen Traumberuf. Sie war Künstlerin und nicht etwa Traktoristin. Immerhin gibt sich ja deutlich zu erkennen, was Feministen ablehnen. Sie haben keine Utopie, sie wissen nicht, was sie wollen, doch sie wissen, was sie nicht wollen. Seit 1901 hat sich das nicht geändert, nur der Ton ist schriller geworden. Der Feminismus versteht sich immer noch und zuallererst als Kampfansage an die Liebe, an den Mann und an die Kinder. Wie Sulamith Firestone in ihrem Klassiker Frauenbefreiung und sexuelle Revolution schreibt, die Liebe ist, wahrscheinlich mehr noch als das Kinderkriegen, der Schlüssel zur Unterdrückung der Frauen von heute. Es zeigt sich immer wieder, welches Programm der Frauenpolitik man auch gegen das Licht hält. Man erkennt überall dasselbe Wasserzeichen. Die Feindschaft gegen den Mann und gegen die Mutterschaft. Sonstige Forderungen sind lediglich Etappenziele oder modische Saisonartikel. Doch die lieblose Gegenschaft dauert an und bildet den roten Faden, man möchte sagen, den lila Faden. Puh. Wenn wir den Feminismus nicht leicht erkennen können, dann liegt es womöglich auch daran, dass er nichts Originelles hat. Dass die verschiedenen Bewegungen reine Huckepack-Bewegungen sind. Feministen sind Trittbrettfahrer, die sich einer bereits existierenden Bewegung anschließen und sich vorzugsweise in gemachte Nester setzen. Sie erschaffen nichts Eigenes, beanspruchen aber einen Anteil von dem, was andere haben. Janice Fiamengo, deren Videos nach und nach auch in Deutschland publiziert und übersetzt werden, berichtet, wie sich der Feminismus in Amerika mit den Galionsfiguren Betty Friedan, Gloria Steinem und Kate Millett in den 60er Jahren entwickelt hat. Wie sah es da aus? Lyndon B. Johnson hatte den Ehrgeiz, als Präsident der sozialen Reformen in die Geschichte einzugehen und versuchte mit Affirmative Action auf die Unruhen zu reagieren, die wir mit dem Schlagwort Bürgerrechtsbewegung verbinden. Die Idee war, benachteiligte Gruppen und Minderheiten gezielt zu fördern und ihnen gewisse Vorteile zu verschaffen. Er versprach sich davon eine bessere Kontrolle über die verschiedenen Gruppen und eine Befriedung der sozialen Spannungen. Schwarze sollten für das Unrecht, das sie während der Zeit der Sklaverei erlitten hatten, pauschal entschädigt werden. Auch Indianer. In dem Moment sprangen die Frauen auf das Trittbrett. Sie erkannten die Gunst der Stunde. Zwar waren sie keine Minderheit und sie waren noch nicht benachteiligt, aber sie wollten auch Fördermittel. Sie wollten Geld allein dafür, dass sie Frauen waren. Sie argumentierten, dass die Geschichte der Frauen ebenso auf Unterdrückung durch Männer aufgebaut war, wie die Geschichte der Schwarzen auf Unterdrückung durch Weiße. Thomas Sowell konnte 1980 schon auf einen Beobachtungszeitraum von 20 Jahren zurückblicken und die schädlichen Auswirkungen dieser ersten Quotenregelung aufzeigen und das Elend, das die Antidiskriminierungspolitik angerichtet hatte, konnte er im Detail beschreiben. Das Debakel konnte er sogar in verschiedenen Ländern beobachten, wie Indien, Nigeria, Australien und Pakistan. In Deutschland nannte man das Programm positive Diskriminierung. In Indien sprach man von Sons of the Soil, also von Söhnen der Erde, die staatlich gefördert werden sollten. Man sprach auch in anderen Ländern einfach von Standardisierung. Gemeint sind in allen Fällen Quotenregelungen, mit denen bestimmte Gruppen bevorzugt und andere beschnitten werden sollten. Vorbild für diese Maßnahmen waren die Beschränkungen, die vor dem Weltkrieg für Juden eingeführt wurden, um deren Einfluss an Universitäten und im Kulturleben insgesamt zu begrenzen. So unterschiedlich die Länder auch sind, so deutlich sind die Gemeinsamkeiten. Überall entsteht derselbe Schaden. Es zeichnet sich überall dasselbe Muster ab. Obwohl die Programme ausdrücklich als vorläufig ausgewiesen waren, haben sie sich alle verstetigt. So unterschiedlich die Länder auch sind, so deutlich sind die Gemeinsamkeiten. Überall entsteht derselbe Schaden. Es zeichnet sich überall dasselbe Muster ab. So sollte beispielsweise die Regelung, mit der die SPD den Frauenanteil auf 30% annehmen wollte, ausdrücklich im Jahre 1988 beendet werden. Doch die Quote ist geblieben. Wie ein Untermieter, der hoch und heilig versprochen hatte, zum nächsten Ersten auszuziehen, immer noch nicht ausgezogen ist und sich inzwischen als Eigentümer aufspielt und noch weitere Untermieter angelockt hat. Zu dem Muster, das sich überall beobachten lässt, gehört auch, dass die Zielrichtung immer weiter verschoben worden und dass grundsätzlich keine Evaluierungen stattfanden. Das Projekt ist inzwischen außer Rand und Band geraten und lässt sich nicht mehr stoppen. Es kommen immer mehr Gruppen dazu, die Unterstützung beanspruchen. Die Begründungen werden immer fadenscheiniger und sind oft gar nicht mehr nachvollziehbar. Es gibt so viel mehr Schwarze inzwischen in Amerika. So viele können gar nicht als Sklaven früher da gelebt haben. Warum muss denn heute mit einem Professorinnenprogramm eine sowieso schon privilegierte Gruppe noch weiter privilegiert werden? Warum kriegen Medizinstudenten in Hannover nach einem Punktesystem für eine bestimmte Leistung einen Punkt, wenn sie männlich sind, für dieselbe Leistung aber 1,5 Punkte, wenn sie weiblich sind? Die Diskussion zu dem Thema folgen einer A-B-C-D-Formel. Gruppe A verlangt Entschädigung zugunsten von Gruppe B, weil Gruppe C in der Vergangenheit durch Gruppe D ein Unrecht angetan wurde. Nach diesem Motto verläuft die Diskussion zur Diskriminierung. Und so ist ein Race to the Bottom entstanden, eine Abwärtsspirale, die schon früh als Gefahr für das demokratische System erkannt wurde. Thomas Sowell hat das Debakel schon in den 80er Jahren erkannt. Und eine erste Warnung vor so einer Entwicklung ist noch viel älter. Im Jahre 1831 wurde Alexis de Tocqueville im Auftrag der französischen Regierung nach Amerika geschickt, um die Entwicklung der Demokratie zu beobachten, die er durchaus wohlwollend, wenn auch kritisch, beobachtete. Die große Gefahr für die junge Demokratie sah Tocqueville in der um sich greifenden Gleichmacherei, weil diese sowohl den Neigungen der Massen als auch dem Staat gelegen komme. Er bemerkte, dass moderne Gesellschaften zwar viel von Freiheit redeten, er spricht davon, dass sie gerne das Lied der Freiheit singen, dass Freiheit aber nicht das eigentliche Ziel ihrer Wünsche sei. Die ewige Liebe der Demokraten gelte vielmehr der Gleichheit. Tocqueville unterscheidet zwischen einer guten und einer schlechten Gleichheit, zwischen einer Gleichheit aus Stärke einerseits und aus Schwäche andererseits. Er spricht sogar von einer entarteten Gleichheitssucht, bei der Schwache versuchen, die Starken auf ihr Niveau herabzuziehen. Das sogenannte Tocqueville-Paradox besagt, dass bei vorausschreitender Gleichheit Neid und Missgunst zunehmen und Empfindlichkeiten gegenüber verbleibenden oder auch nur vermeintlichen Ungleichheiten immer weiter anwachsen. Wie in dem Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Die wird immer mehr zur Tyrannin. Angst und Empfindlichkeit sind ihre Trumpfkarten in ihrer Argumentation, falls man von Argumentation sprechen kann. In dieser Gleichheitssucht sieht Tocqueville die größte Gefahr für die moderne Demokratie, nämlich die Verlockung, eine Gleichheit in der Knechtschaft, einer Ungleichheit in der Freiheit vorzuziehen. Gleichmacherei gehört in den Katalog der feministischen Besonderheiten. Man erkennt deutlich diesen Gleichheitswahn aus Schwäche und die Zerstörung, die daraus folgt. Die Förderung von Frauen, die allgemein akzeptiert sind, besteht nämlich in der Praxis in der Behinderung von Männern. Davor verschließen wir gerne die Augen. Christina Huff Sommers öffnet sie uns wieder und gibt in ihrem Buch War Against Boys, How Misguided Feminism is Harming Our Young Men einige Beispiele. Da gibt es etwa eine Uni, die bekannt dafür ist, dass sie eine Sportart besonders fördert, das Ringen. Ringen gilt jedoch als Männerdomäne. Um Gleichheit herzustellen, die als Messlatte für Gerechtigkeit gilt, wird nun die Uni angehalten, speziell Kurse für Frauen anzubieten, die ringen wollen. Das wollen die aber nicht. Es mangelt an Interesse. Eine Gleichheit kann auf diesem Wege nicht hergestellt werden. Also werden die traditionellen Kursangebote gestrichen. Nun ringt keiner mehr. Auf dem ersten Blick ist das nun alles gleich. Auf dem zweiten Blick erkennen wir, dass nur die jungen Männer auf etwas verzichten mussten und die Frauen nicht mal einen Vorteil davon hatten. Oder eine Studie stellt fest, dass ein Spielplatz so angelegt ist, dass er bevorzugt von Jungen genutzt wird, die da besonders gerne toben und Abenteuer nach ihrem Geschmack erleben. Es mangelt indes an Angeboten, die speziell auf die Wünsche von Mädchen zugeschnitten sind. Also soll ein neues Konzept erarbeitet werden, bei dem die Interessen von Mädchen und Jungen gleichermaßen berücksichtigt werden. Bis es soweit ist, wird der Spielplatz in der bisherigen Form abgerissen. Und dabei bleibt es dann. Feministische Klagen sind die Sirenen eines Abbruchunternehmens. Das ist offenbar gewollt. Denn gleichzeitig hat man etwas getan, um männliche Impulse, die sich vielleicht später als schädlich erweisen könnten, einzuhegen und die Jungs in ihrer Entwicklung frühzeitig auszubremsen. Der Staat, das kälteste aller Ungeheuer, hat sowieso die Tendenz, sich aufzublähen. Wir haben inzwischen einen Staatsfeminismus, der sich in den 80er Jahren eingenestet und mit Quoten abgesichert hat, sodass man ihn nicht mehr los wird. Je höher die Staatsquote ist, desto mehr mischt sich das Monster in private Bereiche ein, beansprucht neue Aufgabenbereiche, erfindet neue Probleme und neue Bedrohungen, schafft neue Straftatbestände und neue Möglichkeiten, verdeckte Steuern einzutreiben. Das Monster versucht in allen Bereichen die Kontrolle zu übernehmen. Es wird immer weiblicher, immer feministischer. Die Feministen treten auf, als wollten sie sagen, wir sind die Führungsriege der Frauen der Welt. Die haften mit ihrem guten Ruf und mit der großen Zuneigung, die sie genießen, für unsere Aktionen. Feministen und Frauen stehen zueinander wie Hooligans zu einer Fußballmannschaft. Der Sport ist allgemein beliebt. Die Hooligans können sich Unverschämtheiten leisten, weil sie vorgeben, aus Begeisterung für den Sport und im Namen der Mannschaft zu handeln, der man ja nur jeden möglichen Erfolg wünscht. Und damit sind wir endlich bei den Suffragetten, die von den Feministen für ihren radikalen Einsatz im Bürgerkrieg der Geschlechter besonders verehrt werden. Sie waren besonders zerstörerisch und waren besonders lästig als Trittbrettfahrerinnen. Ihr Beitrag bestand aus Selbstdarstellung und Terror. Zunächst protestierten sie gegen verordnete Untersuchungen zum Gesundheitszustand von Prostituierten und machten auf sich aufmerksam, indem sie demonstrativ in der Öffentlichkeit rauchten. Blauer Dunst und blaue Strümpfe waren ihre Kennzeichen. Sie hatten eben einen Blick für das Pikante, das Skandalöse, das, was ihnen Aufmerksamkeit zukommen ließ. Erst später entdeckten sie den Kampf für das Wahlrecht und radikalisierten sich in grotesker Weise. Nun hatten sie ein Thema gefunden, mit dem sie alle Aktionen rechtfertigen konnten, auch wenn sie keine sinnvollen Begründungszusammenhänge herstellen und nicht erklären konnte, worin nun der Nutzen ihrer Störfeueraktion liegen sollte. Sie prügelten Polizisten mit Regenschirmen, setzten die Feuerwehr durch Fehlalarm außer Gefecht, kappten Telefonverbindungen und verübten Brand- und Bombenanschläge. Allein im Jahr 1913 wurden 8 Kirchen gänzlich und 9 teilweise niedergebrannt. Außerdem 23 Schulen, Bahnhöfe und andere Gebäude. Mary Richardson ging mit einem Schlachterbeil auf das Gemälde Venus vor dem Spiegel von Diego Velázquez los und rechtfertigte ihre Tat damit, dass sie es nicht leiden könne, wie Männer das Bild anstarrten. Manche Feministen glauben immer noch, dass gesellschaftliche Veränderungen so und nicht anders ablaufen müssten. Ich habe jetzt keine aktuellen Beispiele gewählt, weil ich mir denke, dass sie sowieso bei Ihnen im Hintergrund alle schon durchhuschen und sie sich alles selber denken können, gerade wenn sie an Angriff auf Kunstwerke denken. Ein beliebtes Sprichwort sagt, dass man die Eier zerschlagen müsse, wenn man ein Omelett haben will. Aber hier sind Leute am Werk, die Eier zerschlagen wollen, ohne dass sie überhaupt Appetit auf ein Omelett hätten. Das Fehlen einer Utopie macht sie aggressiv. Wenn man nichts hat, worauf man sich freuen kann und unter den Umständen leidet, die so sind, wie sie gerade sind, dann bleibt als Ausweg aus dem Dilemma nur die Zerstörung. Gesellschaftliche Veränderungen dagegen, die Bestand haben sollen, werden durch faire Zusammenarbeit erreicht und nicht dadurch, dass eine Gegnerschaft zu einer Gruppe aufgebaut wird, mit der man aber anschließend weiter zusammenleben muss. Alle Erfolge, die Feministen für sich reklamieren, wie das allgemeine Wahlrecht, die Scheidungsreform und die Neufassung des Abtreibungsparagraphen, sind in Wirklichkeit Entwicklungen, die Männer mit Frauen als Trittbrettfahrerinnen vorangetrieben haben. Esther Villar findet es daher peinlich, wenn eine Feministin wie Alice Schwarzer es als persönlichen Erfolg für sich reklamiert, offene Türen eingerannt zu haben. Sie vergleicht so jemand mit einem kleinen Jungen, der mit einer Trillerpfeife auf dem Bahnsteig steht, kurz hineinbläst und sich einbildet, der Zug würde seinetwegen abfahren. Ich sage es so, der Feminismus ist der schrille Ton in einem Konzert, das sowieso auf dem Spielplan stand. Das Konzert sind die großen gesellschaftlichen Entwicklungen, aber dazu werden noch ein paar falsche Töne hinzugefügt. Wir können uns getrost die Frage stellen, ob das Wahlrecht für Frauen, wie wir es heute kennen, wegen der spektakulären Grenzüberschreitung der Suffragetten eingeführt wurden oder trotz dieser Mätzchen der Radauschwestern. Herbert Purdy gibt in seinem Buch Shocking History of Feminism die Antwort: Trotz. So, und nun kommen wir endlich zu dem großen Sündenfall von Venedig. Das ist ein Sündenfall der besonderen Art. Wir finden da ein Buch und das heißt Das Verdienst der Frauen, warum Frauen würdiger und vollkommener sind als Männer von Modesta Fonte. Also das passt irgendwie in die Stimmung. Also ich präsentiere jetzt mal eine kleine Blütenlese von Buchtiteln, die man so einer Grabbelkiste oder im Schaufenster von Buchläden findet. Die Zusammenstellung der Titel verrät etwas über die Stimmung im Land. Nur ein toter Mann ist ein guter Mann, Sternzeichen Scheißkerl, warum Männer nicht lieben können, Männer taugen zu nichts, trauen niemals einem Mann, ein bisschen Männerhass steht jeder Frau, warum Hunde besser als Männer sind, Auslaufmodellmann, der Mann ein emotionales Sparschwein, brauchen wir Männer überhaupt, der Mann als logische und unsittliche Unmöglichkeit und als Fluch der Welt und so weiter und so weiter und so weiter. Da passt der Titel gut hin, auch der Inhalt, wenn es etwa heißt, dass Frauen die bessere körperliche Natur hätten und sich zudem vom Verstand leiten ließen, im Unterschied zu Männern, die lediglich ihren Begierden folgten. So komme Frauen natürlicherweise der Vorrang zu, denn sie fliehen das Böse und widmen sich dem Guten. Auch solche Töne kennen wir. Es klingt nur etwas altmodisch. Das stimmt auch. Das Buch stammt aus dem Jahre 1600. Die junge Witwe Leonora hat in Venedig einen schönen Garten geerbt und fühlt sich von ihrem Ehemann befreit. Eher würde ich mich ertränken, als mich nochmal einem Mann zu unterwerfen, erklärt sie. Sie hat einige wohlhabende Frauen eingeladen in den Garten, um da ein wenig, wie man heute sagt, abzulästern. Eine der feinen Damen ist überzeugt, dass Frauen besser daran täten, sich jedes Jahr zum Karneval ein schönes Schwein zu kaufen, statt einen Mann zu heiraten. Eine andere Dame ist Modesta Fonte, die auch unter dem Pseudonym Moderata Fonte schreibt und als eine Art Protokollführerin ein Buch über dieses Zusammentreffen herausgegeben hat. Und das ist mehr als eine Kuriosität. Es ist nicht in Vergessenheit geraten. Das Buch wurde jüngst in einem angesehenen Verlag neu aufgelegt und stolz präsentiert. In einer Besprechung wird es als besonders feinsinnig gelobt. Es gewähre, und so heißt es, den Blick auf eine lange Tradition weiblicher Gelehrsamkeit. Gelehrsamkeit der besonderen Art. Die Männer, um die es hauptsächlich im Buch geht, sind ausgeschlossen, als hätte es vor dem Garten ein Schild gegeben mit einem Strichmännchen und der Zeile, wir müssen leider draußen bleiben. In der Kritik heißt es dazu, ein reines Frauengespräch, wie Modesta Fonte es hier entwarf, war zu ihrer Zeit eine literarische Innovation. Also wenn das eine Innovation sein soll, dann möchte ich lieber wieder den alten Zustand. Seit Platons Dialogen waren philosophische und literarische Schriften als Dialoge angelehnt, als Pro und Contra, für und wider. Es galt der Grundsatz Audite et altera pars, der aus dem römischen Recht stammt und zu den zivilisatorischen Errungenschaften gehört. Es muss immer auch die andere Seite gehört werden. Modesta Fonte wusste das. Sie galt als hochbegabt. Sie war belesen. Sie hatte auch den Anspruch, mit ihrer Schrift Teil der literarisch-philosophischen Tradition zu sein und entsprechend ernst genommen und akzeptiert zu werden. Doch sie versündigte sich gegen deren Prinzipien. Männer wurden einfach ausgegrenzt und nun haben wir den Beleg, einen frühen Beleg. Die Trennung ist das erste Gebot der weiblichen Gelehrsamkeit. Das Buch von Moderata Fonte macht das sine qua non der feministischen Sichtweise deutlich, die Trennung. Die brachte auch diesen garstigen Ton mit sich, den man heute Hate Speech nennen würde. Wir kennen das aus der Anonymität des Netzes. Wenn das Gegenüber fehlt, fehlt auch die Hemmung, die Sau rauszulassen. Es ist womöglich die Stunde Null der weiblichen Gelehrsamkeit und beschreibt vorausschauend die Ziele der Frauenpolitik von heute. Das Buch ist so gesehen tatsächlich lesenswert, nicht nur wegen der Kochrezepte, die darin vorkommen, sondern wegen der speziellen Versuchsanordnung. Männer aussperren und die Trennung zum obersten Prinzip zu erheben. Frauen aus dem Garten in Venedig reden gar nicht mehr mit den Männern. Sie beziehen damit die krasse Gegenposition zu dem, was Karl Jaspers über die Philosophie sagt. Der Ursprung der Philosophie liegt zwar im Sich-Verwundern, im Zweifel, in der Erfahrung der Grenzsituation, aber zuletzt dies alles in sich schließend, in dem Willen zur eigentlichen Kommunikation. Und genau das tut der Feminismus nicht. Er bricht die Kommunikation ab. Das lieblose Nichterkennen ist das Betriebssystem des Feminismus. Und das hat sich bis heute in der Politik festgesetzt. Auch da werden Männer mit ihren Anliegen grundsätzlich ausgesperrt. Jede Kommunikation wird im Keim erstickt. Es wurden künstliche Schutzräume nur für Frauen geschaffen. Da gibt es dann Katzenposter, Heulschränke und vielleicht sogar ein Meerschweinchen, das Emily Pankhurst heißt. In solchen Monokulturen blühen Verschwörungstheorien, gefährliches Halbwissen und Projektionen. Ignoranz ist eine besonders plumpe Form der Machtausübung, die man sich nur leisten kann, wenn man von allen Pflichten befreit ist und keine Antworten geben muss. Damit gerät Macht in die Hände von Beschränkten, die so tun dürfen, als gäbe es gewisse Dinge einfach nicht. Darin zeigt sich die kalte Machtausübung von Leuten, die Beweismittel verschwinden lassen, Informationen unterschlagen und durch einen Menschen hindurchgucken können, als wäre er Luft. In der Bibel heißt es zum Sündenfall, dass Adam und Eva sich erkannten, was ein anderes Wort für lieben ist. Die Trennung, die im Sündenfall von Venedig dokumentiert ist, verhindert beides. Es gibt kein Erkennen, es gibt keine Liebe. Da haben wir es also. Da haben wir das Programm des Feminismus. Kein Erkennen, keine Liebe. So war er Und so ist er immer noch. Und so wird er sein, bis er eines Tages überwunden werden wird durch Erkenntnis und Liebe.
Dankeschön.